Heute nehme ich euch mit in die Wildnis. Nein, nicht in den südamerikanischen Regenwald oder in die afrikanische Steppe, sondern hier bei uns in Deutschland. Vor über 25 Jahren startete in Brandenburg eines der größten und faszinierendsten Naturschutzprojekte der Republik. Und das an Orten, an denen man es nie erwartet hätte, auf ehemaligen Truppenübungsplätzen. Dort, wo einst Panzer rollten, Soldaten in Kampfmontur durchs Gelände robbten und Artillerie donnerte, kehrte plötzlich Ruhe ein. Und mit ihr kam die Natur zurück. Was damals eine kühne Entscheidung war, ist heute ein echter Geheimtipp für Wildnisfans, obwohl er eigentlich keiner mehr sein dürfte. Wie das passieren konnte, wer die Idee hatte, der Natur dort freie Hand zu lassen und was das alles mit einem Turbinentestgelände der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt und einer grünen Banane zu tun hat, das erzähle ich euch heute in dieser Folge. Mein Name ist Marco Dinter und ihr seid bei Hinter dem Zoo geht's weiter. Bevor wir in die Interviews dieser Folge starten, liefere ich euch erstmal noch ein paar Hintergrundfakten. Seit 25 Jahren engagiert sich die Stiftung Naturlandschaften Brandenburg, die Wildnisstiftung, für die Entwicklung echter Wildnis. Sie betreut heute die ehemaligen Truppenübungsplätze in Lieberose, Jüterburg, Heidehof und Tangersdorf auf einer Gesamtfläche von über 15.000 Hektar. Das entspricht in etwa der doppelten Größe des Nationalparks Kellerwald-Edersee in Nordhessen. Weil der Name der Stiftung Naturlandschaften Brandenburg etwas lang ist, nennen wir die Stiftung hier im Podcast meistens Wildnisstiftung. So hält sie das selber auch in der Kommunikation. Den Anfang der heutigen Folge, den macht jemand, der die Entstehung der Stiftung selbst mitbegleitet hat und uns erzählt, wie alles begann. Spulen wir mal kurz zurück. Heute vor rund 25 Jahren. Also ungefähr 10 Jahre nach der Wiedervereinigung. Gerhard Schröder hat gerade Helmut Kohl als Kanzler abgelöst. Den Euro gab es noch nicht als Bargeld und einige unserer Hörerinnen und Hörer waren noch nicht mal geboren. Ich selbst habe in der Grundschule gerade Lesen und Schreiben gelernt. Und in diese Zeit möchte ich jetzt zurück, zusammen mit meinem ersten Gast, Hajo Mader. Hallo Hajo, ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf.
Hallo Marco.
Wir haben uns eben im Vorgespräch schon auf das Du geeinigt, das finde ich auch sehr angenehm. Wir sitzen hier im Büro der Wildnisstiftung in Potsdam, die dieses Jahr 25-jähriges Jubiläum feiert. Und warum, das klären wir noch, aber wir nutzen mal die Gelegenheit, und du stellst dich unseren Hörerinnen und Hörern mal kurz vor. Du bist 1944 im Taunus geboren, also gar nicht weit weg von dem Sitz der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt. Hast Biologie studiert, Physik studiert, dich auf Ökologie spezialisiert. Und ich habe gelesen auf deiner Website, du kletterst heute noch gerne auf Bäume. Das fand ich sehr sympathisch, muss ich sagen. Bei den Bäumen fangen wir an und dann kannst du vielleicht ein bisschen erzählen, was du sonst noch so in deinem Leben gemacht hast.
Okay, gerne. Also inzwischen bin ich ein bisschen älter und meine Website hat schon ein paar Jahre auf dem Puckel. Und mit den Bäumen klettern ist es nicht mehr so wahnsinnig weit her. Ich tue es trotzdem tatsächlich noch, wenn ich mal meine Obstbäume schneide oder wenn mal ein alter Baum in meinem Garten gefällt werden muss, dann bin ich schon mal noch auf dem Baum, aber meine Knie wollen nicht mehr so richtig. Also es ist aber so, dass ich tatsächlich gerne geklettert bin, immer und als Kind sowieso. Ich war praktisch meine ganze freie Zeit, wenn die Schule vorbei war, war ich auf den Bäumen. Wir haben da oben Hütten gebaut und wir haben Strickleitern gebaut, wo wir wieder runterkamen. Dann sind wir in die, damals gab es die noch, in die Bombentrichter geklettert, die voll Wasser waren. Und da waren Salamander, Kaulquappen, Libellen, alles, was man so findet in diesen Tümpeln. Ja, und die Bäume standen um uns rum. Ich lebte in einer Kuranstalt. Da war mein Vater Arzt und rund um die Kuranstalt war Wald. In alle 4 Himmelsrichtungen war Wald. Und insofern bin ich tatsächlich mit Bäumen und Wald groß geworden. Dann war es naheliegend, dass ich irgendwann Biologie studiert habe. Ich hatte dieses Herz und die Liebe für die Natur von Anfang an. Ich konnte mir gar nichts anderes vorstellen, als mich auch weiterhin mit der Natur zu beschäftigen. Und ich habe dann in Heidelberg Biologie studiert, hatte dann das unglaubliche Glück, schon vor meinem Staatsexamen an einer Expedition teilzunehmen. Das war sogar ein Forschungsauftrag über mehrere Jahre, in der Elfenbeinküste Nationalparks zu entwickeln. Und da haben wir also 3 Nationalparks erkundet. Das waren die allerersten Schritte. Niemand wusste, welche Tiere da überhaupt vorkamen. Und die Ideen für die Nationalparks haben wir damals festgelegt. Später war ich in einer anderen Forschungsgruppe auf den Seychellen. Und da haben wir Inselökologie gemacht. Und Inselökologie war damals ein Top-Thema unter Ökologen. Da fragte man sich, was ist eigentlich mit Insellebensräume? Wie entwickelt sich die Artenvielfalt auf diesen Inseln, je nachdem, wie groß die Inseln sind? Das war eine hochspannende Arbeit und das habe ich dann weitergemacht, als ich meine erste Anstellung hatte in Bonn an der Bundesforschungsanstalt für Naturschutz und Landschaftsökologie. So hieß das Ding damals, heute heißt es BFN. Und da war ich eine ganze Weile und dann bin ich zum BMU gewechselt und dann kam die Wende. Und mit der Wende kamen komplett neue Aufgaben. Und dann fing auch sehr bald das Thema an, das wir heute beackern wollen.
Dann lass uns da mal direkt einsteigen. Du hast jetzt eben über Nationalparks an der Elfenbeinküste gesprochen. Das waren wahrscheinlich riesige Gebiete. Wir wollen heute über nach deutschen Maßstäben gigantische Naturschutzprojekte sprechen. Denn schon zur Jahrtausendwende, also vor 25 Jahren, wie wir eben besprochen haben, hattet ihr ein großes Ziel, nämlich den Schutz großer Wildnisgebiete in Brandenburg, damit sich dort die Natur frei entfalten kann. Vielleicht erklären wir aber erstmal, was ist denn Wildnis eigentlich? Also was versteht ihr unter Wildnis?
Also Wildnis ist etwas, was man nicht machen kann. Wildnis wird. Das Werden von Wildnis ist etwas, was ganz selbst von selbst passiert. Und sobald der Mensch eingreift, ist das Ziel Wildnis eigentlich vorbei. Wenn man heute eine Wiese oder einen Acker sich selbst überlässt und keinerlei Maßnahmen auf den Flächen unternimmt, wird das in Mitteleuropa irgendwann ein Wald sein. Und wenn man ihn wirklich nicht angefasst hat, wird er ein wilder Wald sein. Also das, was wir Wildnis nennen. Ganz knapp gesagt, Wildnis heißt Hände davon lassen, die Natur machen lassen. Es gibt keine Forstwirtschaft, es gibt, also sehr streng genommen, gibt es keine Forstwirtschaft, es gibt keine Landwirtschaft, es gibt keinen Straßenbau, es gibt keinen Verkehr, es gibt keine Jagd. Und wenn es brennt, streng genommen, dann brennt es. Ganz schwieriges Thema, kommen wir bestimmt noch dazu. Aber das ist Wildnis und so haben wir sie auch anfangs streng gedacht und so haben wir versucht zu starten.
Wie groß war denn das Thema Natur- und Klimaschutz überhaupt zu der Zeit, das Thema Wildnis, was ihr dann aufgebracht habt? Was ist da überhaupt schon so in den Massenmedien oder in der Gesellschaft da gewesen?
Naturschutz hat sich konstant und langsam vorwärts entwickelt. Viel zu langsam meines Erachtens und hat sich bis heute noch eher kriechend entwickelt. Klimaschutz war ein ganz anderes Thema. Das war alles klar in dem Bewusstsein der Menschen. Aber wird bis heute systematisch verdrängt. Siehe USA und Trump.
Und in dieser Zeit entsteht dann die Idee, ehemalige Truppenübungsplätze in den Naturschutz zu integrieren. Wie kam es dazu?
Da muss man wissen, wie sich Brandenburg damals anfühlte. Brandenburg war terra incognita. Also wir wussten eigentlich gar nicht, was Brandenburg ist. Niemand wusste es genau. Aber es gab schon Flächenbilanzen und ein riesiges Problem war, dass wir über 120.000 Hektar militärische Flächen in Brandenburg hatten und im ganzen Osten der neuen Bundesländer waren zusammen über 230.000. Also das ist eine Größenordnung, wie das Saarland ungefähr hat. Und mit diesen Flächen musste etwas geschehen. Und diese 118.000 Hektar, die wir in Brandenburg militärische Flächen hatten, die waren auch ein bisschen ein Objekt der Begierde. Dieses Land war sehr arm und die Kassen waren ständig leer. Und die erste Idee war, wir schaffen eine Institution, die verkauft das alles. Diese Institution hieß die BBG oder Brandenburgische Bodengesellschaft. Die hatte den erklärten Auftrag, Geld machen aus diesen Flächen. Das ging auch ganz einfach, soweit das die Kasernen waren und soweit das munitionsfreie Flächen waren. Und es wurde immer schwieriger, sobald man auf ehemaligen Truppenübungsflächen ist, wobei die wieder sehr unterschiedlich munitionsbelastet sind. Einige, da liegt noch ein bisschen Gewehrmunition rum und das ist relativ harmlos. Andere, wie die Flächen, die wir später hier als Stiftung bekamen, waren schwerst mit Munition belastet. Da lagen Granaten, Minen, Giftgasbehälter, chemische Behälter, zurückgelassene Motoren, das lag alles rum und damit musste man umgehen. Okay, die BBG musste diese ganzen Flächen verwerten und wir waren in Konkurrenz mit zwei anderen wichtigen Interessentengruppen. Das eine waren die Jäger. Die kamen mit viel Geld, vor allem aus dem Westen der Republik. Da hatte man genug Geld und viel Zeit und konnte sich seine Jagd zusammenkaufen. Und das andere waren die Förster. Die Brandenburgische Forstverwaltung ebenso wie private Förster. Die versuchten, Flächen in die Hand zu kriegen, um möglichst schnell nach ihren eigenen Regeln viel Geld damit zu machen. Und diese Art von Konkurrenz war ziemlich groß. Und natürlich, der, der am besten bezahlt, kriegt den Zuschlag. Und da war die Frage, wann kommen wir eigentlich hier ins Spiel?
Ich würde auch gerne einmal noch kurz einhaken. Ich muss mir noch ein bisschen vorstellen können, um was für Flächen es sich da handelt. Du warst ja sicher damals da. Sprechen wir hier über Heideflächen, über Wald, über einfach nur, um unsere Hörerinnen und Hörer noch so ein bisschen mitzunehmen. Wie sieht es da aus vor Ort?
Tatsächlich gab es einige Flächen, auch größere, die wirklich eine wunderschöne Heide waren, die einen wunderbaren violetten Aspekt zu bestimmten Jahreszeiten ergaben, wo jeder sagte, das ist ja traumhaft, wo gibt es denn sowas noch? Aber tatsächlich war die Mehrheit der Flächen, die wesentlichen größeren Flächenanteile waren einfach zerwühltes Land, waren Schießbahnen, wo Panzer ständig hin und her gefahren sind, wo am Ende die Zielgebiete waren, wo Bunker drin standen. Und auf der anderen Seite gab es Kontrolltürme und Aussichtsplattformen für die Generalität. Die wollten ja sehen, wie gut ihre Leute geschossen haben. Und es gab sogar eine Wüste, muss ich nachher noch mal was zu erzählen. Also wenn ich die Zeit habe, es gibt eine Wüste, die wirklich den Eindruck macht, hier ist gar nichts. Erst wenn man ganz nah herangeht, wenn man die Nase fast auf den Boden steckt, erkennt man, dass da unten Flechten wachsen und dass da eine ganz kleine, zarte Silbergras-Vegetation sich entwickelte. Also die Wüste war etwas Unglaubliches. 500 Hektar, soweit das Auge blickte, war nichts als flaches Land.
Und wer ist da auf die Idee gekommen zu sagen, ja, das wird unser Wildnisgebiet von morgen? Das ist ja schon ein Funken, den man erstmal irgendwie erzünden muss, wo einer sagen muss, okay, das sind die Gebiete, die wir nutzen können.
Als ich nach Brandenburg kam, hatte ich als erstes die Aufgabe, die Abteilung Raumordnung zu leiten. Und was die Raumordnung macht, unter anderem ist, einen Plan zu entwickeln, den nennt man den Landesentwicklungsplan. Da haben wir uns versucht klarzumachen, was haben wir eigentlich für Flächenpotenziale. Und schon da war mir eigentlich klar, hier im Süden Brandenburgs gibt es große zusammenhängende Flächen, die ideal für den Naturschutz wären. War jetzt nicht meine Aufgabe, ich war für die Raumordnung zuständig. Aber das kam dann auch sehr schnell. Nach 5 Jahren wurde ich nämlich Abteilungsleiter Naturschutz. Und das war im Jahr 95. Und wir hatten auch einen Plan als Naturschützer, den nannte man den Landschaftsplan. Und im Landschaftsplan, und so saßen wir dann auch zusammen mit den Referatsleitern, haben wir uns das Ding angeguckt, diesen Plan, und haben gesehen, wo dann auch schon Biotope und Strukturen eingezeichnet waren, die für den Naturschutz wichtig waren und wo zwischenzeitlich schon die Großschutzgebiete in Brandenburg entstanden waren, die ja Michael Succo entdeckt hatte oder entwickelt hatte oder zum Leben gebracht hatte. Und da haben wir gesagt, Mensch, das ist doch alles wunderbar, guckt euch das an. Wir fangen mal mit der Oder an, dann kommt Lieberose und Truppenübungsplatz groß, liegt er da. Und dann geht es von Lieberose weiter in den Spreewald. Und vom Spreewald geht es in das Baruther Urstromtal, auch so ein paar tolle Naturschutzgebiete, kleiner allerdings. Und dann kommt Heidehof, großes zusammenhängendes Naturschutzgebiet. Da hatten schon andere ihre Hände draufgelegt und hatten schon teilweise gekauft. Danach kommt Jüterburg, eine Fläche von 7500 Hektar. Dann geht es weiter nach Treuenbrietzen, da gibt es auch ein wunderschönes Naturschutzgebiet. Und schließlich landen wir in Fläming. Ich zeichnete das an der Karte und machte einen großen grünen Strich drumherum. Da sagte einer, die grüne Banane. Und seitdem war das ein geflügeltes Wort, die grüne Banane. Und uns war klar, wir müssen diese Lücken füllen zwischen den Großschutzgebieten.
Also im Grunde ein Verbund, um dann auch Trittstein zu sein zwischen einzelnen Flächen, um die Möglichkeit auch für Tiere und Pflanzen zu schaffen, quasi das zu
genau
verbinden.
So. Mhm.
Und wen hast du dann damit ins Boot geholt oder wie läuft das ab? Ganz alleine, auch als Abteilungsleiter, wird es ja schwierig geworden sein. Wer waren da die Partnerinnen und Partner?
Ja, als erstes und Richard sicherlich gar nicht so schwierig, musste ich meinen Minister überzeugen. Das war damals Matthias Platzeck, der war von Herzen Naturschützer. Aber so mit Flächenplanung und Wildnis sowieso hatte er nicht so ganz viel am Hut. Er ahnte wahrscheinlich, wie schwierig das Thema werden würde. Der hatte einen Staatssekretär, der hieß Rainer Speer. Der war ein Macher. Und der hat gesagt, ich nehme das in die Hände. Und so hatten wir also mit Matthias Platzeck und Rainer Speer erstmal die Spitze des Hauses hinter uns gebracht. Und dann musste man natürlich auch mit den Landräten reden. Das ging ja darum, vor ihrer Haustür in den Landkreisen etwas zu machen, was sie später noch sehr beschäftigen musste. Das haben wir auch gemacht. Und wir haben oft diese Gelände bereist und uns genau angeguckt, wie die aussehen und was man da machen könnte. Und klar war uns auch, dass wir Geld finden mussten. Denn die BBG sagte, egal wie, geschenkt kriegt ihr das nicht. Obwohl wir immer argumentierten, diese Flächen sind eigentlich negativen Wert. Die kosten was. Die kosten nämlich, wenn man sie demunitioniert, also wenn man die Munition wegräumt, kosten die unendlich viel Geld. Wir haben das auch ausgerechnet. Die ersten Flächen, die wir glaubten kaufen zu können, waren ungefähr 10.000 Hektar. Immerhin die Größenordnung von kleineren Nationalparks. Also wir waren da schon auf einem großen Fuß zugange. Wenn man 10.000 Hektar entmunitioniert und damals hieß es, es kostet 2 D-Mark 30 ein Quadratmeter zu entmunitionieren, dann kommt man auf 230 Millionen D-Mark. Das hatte in Brandenburg niemand. Und das sind nur die wenigen Flächen, die wir jetzt als Stiftung gerne gehabt hätten. Wir hatten ja vorhin gesagt, 118.000 Hektar gab es Militärflächen und im ganzen Osten noch viel mehr. Wo sollte dieses Geld herkommen? Und dennoch war es klar, die Brandenburgische Bodengesellschaft sagte, hier muss bezahlt werden. Und das waren, wie wir dann später feststellten, Beträge, die man schon aufbringen konnte. Aber wir hatten es nicht und das Land würde uns nur einen kleinen Anteil dieser Kosten zur Verfügung stellen.
Und wer kam dann dafür entsprechend auf?
Ja, das war dann, als wir erstmal intern den Gedanken einer Stiftung geboren hatten, noch gar nicht laut ausgesprochen, gar nicht eine Vorstellung hatten, wie die Stiftung aussehen würde, haben wir gedacht, der erste Gang geht nach Frankfurt. Der erste Gang ging tatsächlich nach Frankfurt. Es war ein verregneter Herbsttag, 96, zusammen mit Christian Weißer, ein Freund von mir, mit dem ich zusammen studiert hatte und immer Kontakt hatte, der auch hier in Potsdam mit seinem Planungsbüro zugange war. Mit Christian Weißer zusammen bin ich aufmarschiert bei dem damals frisch bestallten Geschäftsführer Christoph Schenk und bei Dr. Faust. Und die beiden saßen da, ich vergesse das nie, in diesem Zimmerchen, räumten den Tisch frei, so ein runder Tisch wie dieser hier, nur größer. Und da legten wir unsere Karten drauf und zeigten, hier ist eine Fläche, 7000 Hektar, keine Straße, kein Haus, niemand drin, wäre zu haben. Wir brauchen Geld. Da ist noch eine andere Fläche, liebe Rose. Die zwei wollen wir erstmal gerne haben. Vielleicht später noch mehr. Dann sagten die, warte mal, redest du jetzt gerade von 10.000 Hektar? Ich sagte, ja, davon reden wir. 10.000 Hektar südlich von Berlin, keine 40 Kilometer von der Metropole, in einem Land, das inzwischen voll durchtechnisiert ist und voller Straßen. Mensch, das ist einmalig. Das lassen wir uns nicht entgehen. Es hat geblitzt bei denen, es hat gefunkt. Aber auch nicht nur geblitzt und gefunkt, es war ein Herz da. Und ich habe sofort gemerkt, bah, da sind wir gut gelandet. Und dann haben wir da schon angefangen zu überlegen, wer können denn weitere Helfer sein, damit wir das gestemmt bekommen. Und da war Christoph Schenk sehr, sehr hilfreich. Der brachte die Idee von einem, er nannte das einen Trustfonds. Also ein möglichst auf breiten Beinen stehenden Fonds. Und seine Idee war, und das haben wir später auch realisiert, den staatlichen Naturschutz, den privaten Naturschutz möglichst auf Landes- und auf regionaler Ebene und Privatleute alles zusammenbringen. Und genau so haben wir es dann auch konstruiert.
Und gab es Alternativen zu dem Naturschutz, wie man das noch hätte nutzen können? Wir haben auf der Bahnfahrt hierher haben wir noch ein paar alte Zeitungsartikel gewälzt und ich habe diverse andere Ideen gelesen, vom Turbinentestgelände über den Golfplatz. Also man hätte auch Alternativen finden können.
Also Golfplätze hätte man immer irgendwo untergebracht. Nicht auf einem militärisch verseuchten Fläche, aber der Run auf Golfplätze war riesengroß. Turbinentestgelände war tatsächlich ein heißes Thema. Da steckte die Firma BMW dahinter und Rolls-Royce. Also die beiden, die mit großen Maschinen testen wollten, um Flugzeugmotoren und Turbinen zu entwickeln. Die sind Gott sei Dank dann ganz woanders gelandet. So, das haben wahrscheinlich auch gemerkt, dass bei uns das zu schwierig wird. Ja, es gab noch andere irrsinnige Ideen, aber tatsächlich Konkurrenz dieser Art war deshalb nicht da, weil wir die starke Munitionsbelastung hatten.
Und ihr habt euch dann ja auch zusammengefunden. Die Entscheidung war irgendwann getroffen, dass eine Stiftung gegründet wurde. Das war damals die Stiftung Naturlandschaften Brandenburg. Heute nennt ihr euch Wildnisstiftung. Wie erinnerst du dich jetzt persönlich an den 5. November 1999? Übrigens auch der Geburtstag meiner Mutter. Viele Grüße an der Stelle. Da hast du mit die Gründungsurkunde unterzeichnet. Wie war das? Also ich meine, da ging ja viel Arbeit voraus, viel Geld anwerben. Das muss ein genialer Tag gewesen sein, oder?
Ja, das war's. Also ich erinnere mich genau, wo das stattfand. Das war der Saal der Brandenburgischen Bodengesellschaft. Wenn gefeiert werden sollte, dann immer bei denen. Die hatten nämlich genug Geld. Und dann gab es Sekt und dann gab es Häppchen und alle standen da und klatschten sich auf die Schultern, weil alle es toll fanden, dass wir endlich so weit waren. Es war nämlich nicht so, dass die Stiftung schon genehmigt war. Die Genehmigung der Stiftung kam erst im Mai des darauffolgenden Jahres. Also es dauert noch mal ein halbes Jahr. Und es war schon vorher, vor Unterzeichnung der Stiftung, so, dass die Stiftungsbehörde uns viele Stolpersteine in den Weg gelegt hat. Aus ihrer Sicht wahrscheinlich vernünftige Argumente, aus unserer Sicht war das sehr enttäuschend. Wir dachten, eine Stiftungsbehörde muss einer Stiftung, die werden will, Unterstützung geben, aber das war nicht der Fall. Und es war bis zum Schluss so, dass da eine Dame saß, vergesse ich nie, ich kann sie heute noch zeichnen, ich weiß auch den Namen, erzähle ich aber nicht, die es schaffte immer wieder, uns zu verunsichern. Wie wollen Sie das denn bezahlen, wenn da ein Kind in der Militärfläche rumläuft und beim Pinselsammeln auf eine Mine tritt und verletzt wird? Das können Sie doch gar nicht bezahlen aus Ihrem Stiftungskapital. Und dann haben wir gesagt, na gut, wir müssen ein Gutachten schreiben lassen. Also wir müssen Juristen finden, die uns sagen, welche Grenzen wir einhalten müssen, welche Bedingungen wir erfüllen müssen, damit dieses Risiko handelbar ist. Und das haben wir tatsächlich gemacht. Es gibt ein Gutachten zur Wahrnehmung der Pflichten, die wir haben als Eigentümer dieser munitionsbelasteten Flächen, das uns dann relativ sicher sagt, ihr habt die Schilder aufgestellt, ihr habt im Eingangsbereich eures, überall, wo Menschen reinkommen, wird groß und deutlich gewarnt, was für Gefahren bestehen, dass man auf den Wegen bleiben muss, dass man die Wege nicht verlassen darf und auch auf all diesen Wanderwegen, die wir auf der Fläche haben, haben wir Schilder aufgestellt, die immer wieder ins Gedächtnis zurückrufen, dass man unbedingt auf den Wegen bleiben muss. Und Gott sei Dank haben wir bis heute keinen einzigen Unfall gehabt. Muss man ja auch mal sagen. Es funktioniert also.
Und irgendwann in dem ganzen Prozess gab es vermutlich so einen Moment, wo du gemerkt hast, okay, von einer kleinen Idee und von der grünen Banane, die ihr in eine Karte eingezeichnet habt, das wird gerade was richtig Großes für den Naturschutz in Deutschland. Gab es so einen Moment, wo du gemerkt hast, okay, wir sind hier irgendwie an einer wirklich ja bahnbrechenden Geschichte dran?
Das wusste ich eigentlich immer. Aber diesen Moment gab es schon. Denn ich war viel zu beschäftigt und ich war ständig dran, Leute zusammenzubringen und die Beiträge zum Stiftungsvermögen sicherzustellen und das Personal zu finden, die Idee, wer wird denn im Vorstand sitzen, wer macht denn da mit, alles das ist so ein ständiges Arbeiten. Aber ich habe vorhin von der Wüste erzählt, als wir alles unterschrieben hatten und als schließlich die Stiftung genehmigt war, haben wir eine Tour zusammen gemacht mit dem Stiftungsrat und dem Stiftungsvorstand und sind in die Wüste gefahren. Und das war abends und die Sonne ging unter und da oben kreiste ein Adler. Und ich habe gedacht, Leute, wir haben es geschafft. Das war der Moment, wo ich entspannt war und wo ich mir gesagt habe, das war ein Riesenstück Arbeit, aber wir haben es geschafft.
Genial. Wenn wir jetzt heute auf die Gebiete gucken, die Teil der Stiftung sind, über welche Dimensionen sprechen wir denn da? Was ist das für eine Fläche?
Also augenblicklicher Stand ist, dass die Stiftung 15.150 Hektar hat. Und das ist schon eine erhebliche Fläche, die ist größer als eine große Zahl oder eine gewisse Zahl von Nationalparks in Deutschland, die tatsächlich weniger Fläche haben.
Jetzt sind wir ein ZGF-Podcast und mich würde noch interessieren, wir haben schon drüber gesprochen, die ZGF war sofort dabei, hat auch viel Geld gegeben am Anfang. Welche Rolle hat die ZGF jetzt über die Zeit eingenommen, über die 25 Jahre, die es die Stiftung gibt?
Also das ist ganz eindeutig. Ohne die ZGF wäre das gar nicht geworden. Also, oder wir wären ein rudimentäres kleines Ding geblieben. Aber es wächst ja immer noch und ist immer noch dynamisch. Und das liegt daran, dass wir von der ZGF so stark unterstützt werden. Christoph Schenk war immer mit dabei. Der war sehr lange mein Stellvertreter, als ich noch Vorsitzender des Stiftungsrates war. Und hat dann später diese Funktion selbst übernommen. Und Michael Brombacher, der ist ja auch ein Macher und ein Herzensmensch, der liebt diese Flächen über alles. Und also beide sind so kraftvolle Unterstützer, dass ich mir nicht vorstellen könnte, wo wir wären, wenn wir die nicht gehabt hätten.
Mit Michael Brombacher spreche ich dann noch später im Podcast. Wenn du jetzt nochmal auf die letzten 25 Jahre zurückblickst und heute auf die Wildnisflächen schaust, welches Gefühl hast du da? Was verbindest du damit? Wie guckst du vielleicht auch noch mit in die Zukunft?
So was sagt man ja nicht im Podcast, aber ich bin ja inzwischen ein ziemlich alter Mann.
Du bist eben noch eine Stunde mit dem Fahrrad hierher gefahren, was ich sehr beeindruckend
finde. Okay, Fahrradfahren tue ich auch sehr gerne, aber es ändert nichts daran, dass ich ein relativ alter Mann bin. Ich glaube, und ich habe mein Leben lang Naturschutzarbeit gemacht, manchmal auch wissenschaftliche, ökologische Forschung. Diese Stiftung ist wahrscheinlich das Beste, was ich je gemacht habe. Und deshalb gibt es nichts anderes als eine große Dankbarkeit, wenn ich daran denke. Und ich hoffe, dass sie noch sehr, sehr lange lebt. Angelegt ist sie auf ewig und so möge sie denn auch auf ewig funktionieren.
Dafür drücke ich alle verfügbaren Daumen und kann wirklich zu dem Projekt nur gratulieren. Vielen, vielen Dank für das Interview, Haju.
Danke dir.
Vor fast 30 Jahren hat Haju eine grüne Banane auf eine Karte gezeichnet, wie wir gerade gelernt haben. Und daraus ist dann die Stiftung Naturlandschaften Brandenburg geworden, jetzt auch Wildnisstiftung genannt bei uns im Interview. Und heute leitet die Antje Wurz zusammen mit Andreas Meissner. Und mit Antje sitze ich jetzt hier in Potsdam in ihrem Büro und werde darüber sprechen, was der Ansatz Natur, Natur sein lassen quasi heute für die Stiftung bedeutet. Erstmal schön, dass ich da sein darf. Hallo Antje.
Ja, herzlich willkommen, Marco. Ich freue mich auch, dass ihr mit uns über unsere Arbeit sprechen möchtet.
Wir haben eben von Haju quasi die Geburt der Stiftung so ein bisschen nacherzählt bekommen und miterleben dürfen. Jetzt habt ihr gerade 25-jähriges Jubiläum gefeiert. Erstmal herzlichen Glückwunsch und gleich damit verbunden die Frage, wo steht ihr denn jetzt heute?
Ja, erstmal herzlichen Dank für die Glückwünsche. 25 Jahre sind ja wirklich schon eine ganz schöne Zeit. Und wie gesagt, andere Leute feiern nach 25 Jahren Silberhochzeit. Das ist irgendwas Besonderes. Wir sind aber eine Ewigkeitsstiftung. In dem Vergleich ist es fast nur ein kleiner Wimpernschlag. Aber wo stehen wir heute? Ja, die Stiftung ist gewachsen, nicht nur flächenmäßig. Mittlerweile sind wir bei über 15.000 Hektar Fläche. Und das heißt eben auch, dass diese Fläche auch betreut werden muss. Wir haben mittlerweile eigentlich drei Standorte. Hier die Geschäftsstelle in Potsdam und zwei Außenstellen, eine in Jüterbog, eine in Lieberose. Und Stand jetzt gerade insgesamt mit 13 Mitarbeitende, die die Geschicke der Stiftung zusammen mit uns sozusagen betreuen, ihre Arbeit machen und alles unterstützen, was wir tun.
Aber ihr wollt ja eigentlich Natur, Natur sein lassen. Wofür braucht man denn dann Mitarbeitende?
Ja, es ist so, dass wir von vornherein auch in unserer Satzung auch schon andere Zwecke hatten als nur die Wildnisentwicklung. Also zum Beispiel ist einer der Stiftungszwecke auch die Förderung des Naturbewusstseins, insbesondere mit Hinblick auf Wildnis. Aber auch, dass wir die Flächen erlebbar machen. Also das heißt, wir machen auch Umweltbildung. Wir sind im touristischen Bereich tätig. Und auch das Natur Natur sein lassen funktioniert ja eingebettet in die Kulturlandschaft nicht ganz so einfach. Da braucht man auch Mitarbeitende dafür, die das unterstützen, die nach den Flächen schauen, die auch für Besucherlenkung zuständig sind. Ich denke, Hajo hat es angesprochen im ersten Teil des Interviews. Wir haben problematische Flächen, die nicht ganz so einfach sind. Und das erfordert auch viel Mitarbeitende, die danach schauen.
Jetzt hast du eben Besucherlenkung gesagt. Das heißt, ich kann die Flächen auch besuchen, um die ihr euch kümmert?
Ja, natürlich. Also die Wildnis soll ja kein Selbstzweck sein, sondern unsere Aufgabe ist ja nicht nur, die Wildnis zu entwickeln, damit wir hier auch einen Rückzugsraum für seltene Arten und eben auch für natürliche Prozesse schaffen, sondern die Menschen sollen ja, das ist bei Naturschutz immer der Fall, auch diese Natur schätzen und lieben lernen. Und das lernen sie am besten dadurch, dass sie das selbst mit eigenen Augen sehen können, dass sie da drinnen einfach spazieren oder wandern gehen können. Und gleichzeitig bieten wir aber auch einfach ein richtiges Programm dafür an. Wir haben Veranstaltungen, wir haben geführte Exkursionen, die man bei uns besuchen kann. Wir haben begonnen, jetzt gerade in den letzten 2 bis 3 Jahren auch Umweltbildungsarbeit mit Schulen aufzubauen. Also in Lieberose haben wir jetzt eine Schulkooperation aufgebaut, um sozusagen bei den Allerjüngsten anzufangen und ihnen die Wildnis nahezubringen. Und ja, wir haben auch Wanderwege auf unseren Flächen, also sowohl in Jüterbog als auch in Lieberose haben wir in Jüterbog etwa 30 Kilometer sichere Wanderwege und in Lieberose sind es, ja, bisher waren es 13, jetzt sind sogar etwas mehr.
Du hast jetzt gerade nochmal gesagt, sichere Wanderwege, weil eben Munition in den Randgebieten sozusagen ist, aber halt, man braucht sich als Tourist, solange man auf den Wegen bleibt, jetzt keine Gedanken machen.
Nein, alle unsere Wege, die ausgewiesen sind, sind sicher, sie sind entmunitioniert. Die Menschen brauchen dort überhaupt nichts zu befürchten. Und ganz oft sind es nicht nur reine Wanderwege, sondern auch wirklich Erlebniswege, auf denen wir auch auf nette Art und Weise noch über die Wildnis und alles, was man unterwegs so sehen kann, informieren.
Vielleicht plane ich das mal als nächsten Wanderurlaub mit ein, das klingt sehr gut. Ihr vergrößert ja, aber eure Flächen auch immer weiter oder die Wildnis dahinter, oder?
Ja, natürlich. Also die Stiftung ist gerade in den letzten Jahren nochmal richtig enorm gewachsen, also seit der Stiftungsgründung sowieso. Ich bin seit Sommer 2022 in der Stiftung, also jetzt genau 3 Jahre. Und gerade in den letzten 1,5 Jahren haben wir unsere Stiftungsfläche nochmal um etwas mehr als 10% gegenüber dem Endstand vom Jahr 2023 vergrößert. Und damit ist natürlich dann auch gerade in so einer Situation, wenn neue Flächen dazukommen, viel, viel Arbeit verbunden. Die neuen Flächen sind meistens wirklich ganz stark munitionsbelastet. Da muss man auch gucken, wie wird man damit fertig. Müssen vielleicht am Anfang auch sogenannte Initialmaßnahmen zum Waldumbau noch getroffen werden. Also das bringt dann wirklich immer richtig viele neue Aufgaben mit sich. Und natürlich freuen wir uns über jeden Quadratmeter und jeden Hektar, den wir an neuer potenzieller Wildnisfläche dazu bekommen.
Die Flächen werden jetzt immer größer, das hast du erzählt, aber wie entwickeln die sich denn mit der Zeit? Also es geht ja bei euch um Prozesse, Natur, Natur sein lassen. Wie kriegt ihr mit, was da dann eigentlich dann genau passiert?
Also wir haben zum einen, und das ist auch ein großer Teil der Arbeit unserer Außendienstmitarbeiter, unserer Ranger und Liegenschaftsbetreuer, haben wir natürlich ein eigenes Monitoring, mit dem wir das untersuchen. Dazu gehört eine ganz einfache Methode, das ist unser Fotomonitoring, das wir nach den Kriterien des Nationalen Naturerbes machen. Das heißt, es werden Punkte festgelegt, die 4-mal im Jahr mit derselben Richtung, mit derselben Entfernung immer per Foto einfach aufgenommen werden. Und das machen wir schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Das heißt, da kann man einfach visuell die Sukzessionsentwicklung einfach sehen. Das ist sehr einfach und sehr effektiv, weil man da wirklich sehr viel drauf sehen kann. Und das ist natürlich was man auch toll in der Öffentlichkeitsarbeit dann verwerten kann. Und wir haben aber selbst natürlich auch noch viele andere Monitoring-Methoden. Also wir, sage ich mal, wir betreiben Wolfsmonitoring in Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Umwelt in Brandenburg. Auch das Wildkatzenmonitoring, was wir betreiben, und das Fledermausmonitoring läuft in Zusammenarbeit mit dem Landesamt. Und wir gucken auch immer wieder, dass wir mit Forschungseinrichtungen und Universitäten zusammenarbeiten. Das gestaltet sich nicht ganz so einfach, weil unsere Flächen, darüber haben wir schon gesprochen, nicht unproblematisch sind. Das bringt auch ein bisschen Probleme für Forschende mit sich. Dennoch haben wir immer wieder gute Forschungsprojekte gehabt. Wir haben erst dieses Jahr ein großes Verbundforschungsprojekt abgeschlossen, das Projekt Pyrophob, in dem wir gemeinsam mit vielen Forschern aus Brandenburg oder auch deutschlandweit über die Entwicklung von Flächen mit unterschiedlichen Behandlungsmethoden nach Waldbränden geforscht haben und wie sich diese Flächen entwickeln von der Artenvielfalt, die kommt. Da wurde alles untersucht, von Pilzen über Insekten, Bodentemperatur, Bodenzusammensetzung, Mineralstoffgehalt, alles, Vegetation, also wirklich sehr, sehr vielfältig. Aber wir haben auch andere Projekte. Wir führen selber grundsätzlich immer eine Biotopkartierung durch. Und wir haben gerade in den letzten Jahren in Zusammenarbeit mit Forschern vom Geoforschungszentrum und der Uni Potsdam Projekte gehabt, wo man diese Daten von der Biotopkartierung noch über Luftbilddaten nochmal validiert und viel genauer nochmal hinschauen kann, weil man mit Luftbildern natürlich, ohne dass Menschen auf dem Boden sein müssen oder dort Untersuchungen machen, was eventuell ein bisschen gefährlich ist, mittlerweile mit den heutigen Methoden das sehr, sehr genau nachweisen kann, was wächst da eigentlich. Also das geht in den Zentimeterbereich. Und jetzt ganz frisch sind wir in einem Forschungsprojekt der nationalen Naturlandschaften auch beteiligt, die mit KI-Methoden auch in Nationalparken eigentlich forschen. Das nennt sich KI-Nationalpark, das Projekt. Und wo auch besonders die tierische Artenvielfalt mit Wildkameras und Horchboxen und gleichzeitig mit Klimaloggern werden da unterschiedliche Aspekte untersucht. Und da sind wir auch eines der Projektgebiete. Und wir sind auch immer darauf aus, neue Forschungskooperationen einzugehen. Unsere Flächen sind Referenzflächen eigentlich für den Wirtschaftswald und für die bewirtschaftete Landschaft. Das heißt, bei uns kann man auch sehen, wie sich die Landschaft oder wie sich die Natur unter dem Einfluss des Klimawandels entwickelt, wenn der Mensch nicht steuert und nicht eingreift. Und das kann natürlich auch eine Vorlage oder eine Blaupause für eine richtig gute Behandlung in den bewirtschafteten Flächen sein. Deswegen ist es uns sehr, sehr wichtig, Forschungskooperationen auch einzugehen.
Der letzte Punkt wäre jetzt zum Beispiel, dass man schaut, okay, welche Baumarten setzen sich durch und kommen gut mit Trockenstress zum Beispiel klar, oder?
Genau, also das machen wir auch. Wir untersuchen, ich glaube, das ist alle 10 Jahre mit dem Waldmonitoring, wie sich unsere Waldflächen entwickeln. Aber natürlich ist das auch nur eine Momentaufnahme. Und wenn man da Forschungskooperationen hat, die dann auch unsere Flächen mit anderen bewirtschafteten Flächen vergleichen und das vielleicht auch in Langzeitforschung, kann man dann natürlich viel mehr sehen als über solche Momentaufnahmen.
Jetzt hast du gesagt, potenzielle Wildnisfläche, und wir sprechen von Stiftungsflächen und Wildnisgebieten. Was davon ist denn quasi ein gesetzlich verankertes Naturschutzgebiet? Vielleicht müssen wir dafür die Hörerinnen und Hörer mal so ein bisschen die Aufteilung klarziehen.
Eigentlich sind alle unsere Wildnisgebiete, wir haben vier Wildnisflächen, 3 davon sind auch nach, sage ich mal, Bundesstandards des Bundesamtes für Naturschutz oder auch nach den Kriterien der nationalen Naturlandschaften Wildnisgebiete. Unsere Wildnisfläche in Tangersdorf ist ein bisschen zu klein dafür. Die hat nur 700 Hektar rund. Aber alle diese Flächen sind gleichzeitig zumindest in Teilen oder in großen Teilen auch Naturschutzgebiet. Und was das Besondere daran ist, immer mit einer großen Totalreservatsfläche. Also ich weiß jetzt gar nicht, ob es in allen Bundesländern oder in welchen Bundesländern es noch die Naturschutzkategorie des Totalreservates gibt. In Brandenburg gibt es die. Und das heißt, dass diese Flächen einen besonders strengen Schutz haben, der im Prinzip mit den Kernzonen von Nationalparken vergleichbar ist. Also die dürfen nur eingeschränkt betreten werden auf ausgewiesenen Wegen. Es gibt viele Einschränkungen für Bewirtschaftung und sonstige Tätigkeiten, die man dort ausübt. Das ist also ein sehr, sehr strenger Schutz. Und das ist wirklich ein großer Teil. In Lieberose zum Beispiel sind es von 3.150 Hektar insgesamt. Fast das gesamte Lieberoser Stiftungsgebiet ist Naturschutzgebiet. Und wir haben fast 2.000 Hektar Totalreservat. Und auch in Jüterbog, da habe ich die Zahl jetzt nicht im Kopf, ist aber wirklich ein überwiegender Teil der Fläche Totalreservat und auch fast die gesamte Fläche Naturschutzgebiet.
Also zwei Drittel der Fläche ja dann in Lieberose quasi wirklich extrem gut geschützt. Mhm. Das ist ja echt genial, aber so große Gebiete bringen auch Herausforderungen mit sich. Wir haben es schon angeschnitten, ihr schafft es im Sommer oft auch in die Nachrichten, leider eher unschön, muss man sagen, weil es zum Beispiel Brände hier gibt. Das kennt man leider aus den Sommern immer häufiger, großflächige Brände in Brandenburg. Wie geht ihr damit um?
Ja, also Brände sind natürlich nichts, was jetzt hier in Mitteleuropa ein Faktor der natürlichen Waldentwicklung ist. Also natürlich sind auch Wälder in Mitteleuropa oder auch Natur in Mitteleuropa kann irgendwie mit Bränden umgehen. Aber nach allem, was man heutzutage weiß, ist es kein prägender Faktor, wie jetzt zum Beispiel in anderen Gebieten der Erde oder im Mittelmeerraum oder auch aus Nordamerika kennt man das, dass bestimmte Waldarten wirklich auch zur Verjüngung oder Australien auf Brände angewiesen sind. Das ist jetzt hier nicht der Fall. Irgendwie kommt die Natur schon klar, aber das ist jetzt nicht so ein Faktor. Es ist wirklich eher ein Störereignis, ein Brand. Wir sind eine Wildnisstiftung, also wir setzen uns dafür ein, dass die Natur sich nach ihren eigenen Gesetzmäßigkeiten und ihrer natürlichen Dynamik entwickeln kann. Das heißt, wenn wir das einfach könnten, wie wir wollten, würden wir die Brände so akzeptieren, das tun wir auch und dann schauen wir zu, was passiert. Es gibt aber Einschränkungen, weil wir natürlich mit unseren Wildnisgebieten nicht im luftleeren Raum sind. Auch in Brandenburg, das relativ dünn besiedelt ist, haben wir Siedlungen rund um unsere Wildnisgebiete. Wir haben Flächennachbarn, die Forstwirtschaft betreiben, die Landwirtschaft betreiben und für die ein Brand natürlich ein großer wirtschaftlicher Schaden darstellt. Und natürlich, wenn es um Siedlungen geht, dann geht es einfach um Menschenleben. Da haben wir natürlich eine große Verantwortung, die wir auch sehr ernst nehmen. Das heißt, gerade das Thema vorbeugender Waldbrandschutz hat leider für unsere Arbeit eine ganz dominante Rolle, die wir so eigentlich gar nicht gerne hätten, weil alles, was wir an vorbeugenden oder präventiven Brandschutz betreiben, eine Einschränkung für unsere Wildniszielsetzung darstellt. Aber da müssen wir Kompromisse eingehen. Das heißt, wir haben rund um unsere Stiftungsgebiete meistens immer einen außenrum einen großen Ring an Waldbrandschutzstreifen, die verhindern sollen, dass, wenn Brände auf unseren Flächen entstehen, diese Brände nicht nach außen ausbrechen können. Teilweise haben wir innerhalb der Wildnisgebiete auch nochmal intern nochmal Abteilungen, die bestimmte Flächen gegeneinander nochmal so ein bisschen abgrenzen, um eine großflächige Ausbreitung der Brände einfach zu verhindern. Das Problem bei unseren Flächen ist einfach, dass die hohe Munitionsbelastung, das bedeutet auch, dass die Feuerwehren nicht einfach hinfahren können und so ein kleines Feuerchen mal so eben löschen können, sondern selbst wenn das Feuer sehr, sehr klein ist, muss die Feuerwehr, wenn das im munitionsbelasteten Gebiet ist, einen Abstand von 500 Metern halten. Also das sieht die Feuerwehrdienstvorschrift vor. Aus dieser Entfernung ist kein effektives Löschen möglich. Also das heißt, es passiert leider ganz oft, dass die Brände groß werden auf unseren Flächen, weil die Feuerwehr nicht ran kann. Und dafür stellen wir auch in der Fläche nochmal sichere Wege zur Verfügung, dass die Feuerwehr auch in der Fläche sicher fahren kann und mit einigem Abstand vielleicht etwas tun kann, indem sie einfach Wege als Haltelinien feucht hält, bewässert oder aus einiger Entfernung heraus löschen kann. Das heißt, wir haben Kompromisse in Form dieser breiten Waldbrandschutzstreifen, aber auch in Form von zusätzlichen Wegen, die wir entmunitionieren und teilweise sogar auch als Forstwege ausbauen müssen, damit die Feuerwehr sich erfahren kann. Das sind schmerzhafte, aber sehr, sehr notwendige Kompromisse für uns.
Also sowohl die Brandbekämpfung, der vorbeugende Brandschutz, aber auch das Wegräumen oder Entmunitionieren, das sind ja Arbeiten, die brauchen ja auch einfach Man- oder Women-Power. Also ihr müsst ja dann eine Menge stemmen vor Ort. Wer macht das denn und wie kann ich mir das vorstellen? Wie mache ich so ein Gebiet? Ich stelle mir jetzt das vorhin beschriebene Wald mit ein bisschen Wüste und Heide und so die Landschaft vor. Da sind ja überall Minen und sonst was verteilt, Munition. Wir packen in die Shownotes natürlich auch noch ein, zwei Bilder aus dem Gebiet. Wie kriegt man das da raus? Das ist ja fürchterlich aufwendig.
Ja, also flächige Entmunitionierung betreiben wir auch nicht. Das geht gar nicht. Hajo hat ja, glaube ich, Zahlen genannt. Die sehen heute fast ähnlich aus. Also man geht davon aus, dass ein Hektar Entmunitionierung im Durchschnitt 20.000 Euro kostet. Das ist aber eine Von-bis-Zahl. Das kann auch je nachdem, zum Beispiel in Jüterbog haben wir Flächen, wo man wirklich die Munition nach wie vor großflächig, oberflächlich sieht. Da wäre das nochmal sehr, sehr viel teurer. Also das können wir nicht selber machen. Also flächig machen wir das auch gar nicht, sondern nur auf Wegen und ganz gezielt. Und das machen wir auch nicht selbst, das ist viel zu gefährlich. Das darf man rechtlich auch gar nicht, sondern das machen Fachfirmen. Also es gibt Fachfirmen, die für Munitionsberäumung zuständig sind. Das ist der Grund, weshalb das auch so teuer ist, die wir dann beauftragen. Und die Aufgabe unserer Mitarbeiter ist in diesem Fall eher, diese Fachfirmen einzuweisen, denen auch genau nochmal zu zeigen, wo geht's lang, wo geht's hin und wo geht's zurück, wo sind zum Teil auch Fluchtwege. Auch diese Beräumungsarbeit ist für die Fachfirmen trotz allem auch nicht ungefährlich. Und das Gleiche gilt letzten Endes auch für das Thema Waldbrandprävention, aber auch Waldbrandbekämpfung, wenn wir wirklich Waldbrände haben.
Das ist ja trotzdem aber dann eine Menge Arbeit, die auch auf euch zukommt. Jetzt frage ich mal ganz erbsenzählerisch quasi, wer finanziert denn diese Arbeit? Wie finanziert ihr euch?
Also die grundsätzliche Stiftungsarbeit, die wird, natürlich haben wir das Stiftungsvermögen, das angelegt ist. Da wir aber eine Naturschutzstiftung sind, auf Ewigkeit angelegt ist, ist das sehr konservativ angelegt. Das heißt, von unserem Stiftungsvermögen allein können wir nicht leben. Unsere Gründungsväter, die haben sehr vorausschauend ganz am Anfang im Wildnisgebiet Heidehof schon relativ zu Beginn der Stiftung eingewilligt, dass Teile der Stiftungsfläche, die nicht im Naturschutzgebiet liegen, für Windkraft verpachtet werden können. Das heißt, wir ziehen wirklich die Grundlast unserer Einnahmen, die wir brauchen, gerade um die Personalkosten und solche Dinge zu decken, zum Teil eben auch aus Einnahmen, die wir aus der Verpachtung von Flächen für Windkraft erzielen. Und ansonsten sind wir, wie jede Naturschutzorganisation, ganz stark auf Spenden angewiesen. Das ist für uns sehr, sehr wichtig. Und gerade solche Aufgaben wie den vorbeugenden Waldbrandschutz oder die Entmunitionierung, da sind wir auch stark auf Fördermittel angewiesen. Also bei der Entmunitionierung gibt es keine Förderprogramme, die das derzeit unterstützen. Das haben wir in den letzten Jahren oder über die Jahre, seitdem es die Stiftung gibt, größtenteils aus Eigenmitteln gestemmt. Das sind mittlerweile auch über 2 Millionen Euro, die in die Entmunitionierung von Wegen geflossen sind. Und da ist nur ein ganz kleiner Teil von auch aus staatlichen Kassen unterstützt worden. Anders sieht es beim vorbeugenden Waldbrandschutz aus. Der wurde bisher in Brandenburg fast zu 100% durch öffentliche Fördermittel auch abgedeckt. Da sind wir auch sehr, sehr dankbar dafür. In Zeiten der öffentlichen Kassen sieht das jetzt aber so aus, als wird das in der Zukunft nicht mehr so möglich sein. Also es ist jetzt in Brandenburg gerade im Gespräch. Da sind wir sehr gespannt, wie das weitergeht.
Was ist denn aus deiner Sicht so, oder was sind die schönsten Entwicklungen, die ihr so in den letzten 25 Jahren hattet in der Stadt?
Ja, da gibt es ganz viele Punkte eigentlich zu nennen. Also zum einen natürlich die Vergrößerung des Flächenbesitzes an sich. Das ist ein toller Erfolg für uns, dass wir ja mittlerweile so viel Wildnisfläche haben und auch da weiter vorangehen. Und damit verbunden ist natürlich auch die Rückkehr vieler Arten. Also wir haben seit 2006 hatten wir die ersten Nachweise von Wölfen auf unseren Stiftungsflächen. Wir haben auf allen unseren Stiftungsflächen mittlerweile Wolfsrudel, die auch regelmäßig Nachwuchs haben. Seit 2 Jahren ist die Wildkatze in unserem Wildnisgebiet Jüterbog nachgewiesen und Jüterbog wurde als eines der ersten Gebiete in Brandenburg auch von der Wildkatze wieder besiedelt. Und ich denke, das sind natürlich die Erfolge, an denen man sehen kann, dass diese großen Flächen, die sich selbst überlassen werden und auch unzerschnitten sind und relativ ruhig auch sind. Also natürlich dürfen Menschen dahin, aber es ist wirklich überhaupt kein Vergleich zu irgendwelchen anderen Naturschutzgebieten oder Nationalparks, die oft einen großen Besucherrummel ausgesetzt sind. Bei uns ist es wirklich sehr, sehr ruhig. Und da sieht man einfach, was das bedeutet für die Natur, dass es hier Rückzugsräume für seltene Arten gibt. Also Jüterbog und auch Liebe Rose sind die Top Gebiete in Brandenburg für Wiedehopf und die Nachtschwalbe. Also das sind die Gebiete mit den höchsten Brutpaarzahlen für diese Arten. Das sind schon Besonderheiten, auf die wir wirklich stolz sein können.
Den Wiedehopf mag ich besonders gerne, auch weil er lateinisch Upopa Epops heißt, was ich fürchterlich witzig finde. Und auch ein sehr schöner Vogel. Wenn ihr ihn nicht kennt, solltet ihr ihn mal googeln. Und du hast gerade gesagt, sehr ruhig. Ihr habt ja auch, haben wir angesprochen, quasi riesige Kernzonengebiete quasi oder wirklich Gebiete, die zwar, die einfach wirklich kaum betreten werden im Grunde. Das ist natürlich genial. Aber Menschen dürfen rein in euer Gebiet. Du auch natürlich. Und vielleicht zum Abschluss noch die Frage, eine persönliche Frage. Hast du denn ein Lieblingsplatz in der Wildnis sozusagen, die ihr betreut? Irgendwas, wo du besonders gerne hin bist, wenn du mal aus dem Büro rauskommst und sagen kannst, ja, heute geht's nach...
Ja, also ich bin seitens des geschäftsführenden Vorstandes für das Wildnisgebiet Liebe Rose zuständig. Das heißt, dass ich dort auch natürlich sehr häufig bin. Und dort habe ich sogar mehrere Lieblingsplätze, die ich besonders gerne besuche. Wir haben in Liebe Rose einige ganz tolle Moore und sehr, sehr viele, ich glaube fast 40, wenn man die ganzen kleinen mit dazu zählt. Und nicht alle kann man besuchen. Viele von denen liegen im Totalreservat. Aber es gibt einige, die man wirklich auch sehen kann, die wir mit Wegen erschlossen haben. Das ist vor allem der Butzener Bagen und ganz neu die Große Zehme. Die hat man bisher nicht offiziell eigentlich erreichen können. Aber wir eröffnen morgen unseren neuen Wildnispfad.
Für euch, wenn ihr es hört, gestern, zumindest dann, wenn der Podcast rauskommt.
Genau, wir eröffnen am 31.07. den neuen Wildnispfad. Da gab es bisher schon einen Wildnispfad. Wir haben den total erneuert und überarbeitet und mit einer neuen Wegeführung ausgestattet. Und damit kann man sowohl die wirklich sehr, sehr seltenen Moore wie den Butzner Bagen und die Große Zehme jetzt erleben, aber auch alle anderen Lebensräume, die wir dort in Liebe Rose in der Wildnis haben. Also das ist wirklich sehr, sehr schön. Die Wegführung ist sehr schön. Man sieht auch schon sehr viel Wildnis im Vergleich zum bewirtschafteten Wald. Also man kann dort das wirklich sehr schön sehen. Und wir haben dort unterschiedliche Wegeführungen, also Wegelängen jetzt auch sozusagen kreiert. Das heißt, man kann mit eine Familie mit Kindern keine kleine Tour laufen. Und dort gibt es auch Erlebnis- und Mitmachelemente und Informationen, die kindgerecht und familiengerecht sind. Man kann eine mittlere Tour von 10 Kilometern laufen und die ganz große Strecke mit 16 Kilometern. Es gibt dort Picknickplätze, Rastmöglichkeiten oder auch einfach mal eine Himmelsliege, wo man sich ganz in Ruhe drauflegen kann, der Wildnis lauschen kann und in den Himmel gucken kann. Also das ist sehr schön. Und ich möchte aber auf jeden Fall darauf hinweisen, dass wir auch ein sehr, sehr großes und weitläufiges Wanderwegenetz im Wildnisgebiet Jüterbog haben. Dort haben wir insgesamt mehr als 30 Kilometer entmunitionierte Wanderwege, auch mit ganz tollen Sehenswürdigkeiten. Zum Beispiel gibt es am Wurzelberg eine der wenigen Binnendünen in Deutschland zu sehen. Und auch am Keilberg, das ist was ist in Brandenburg schon ein Berg, aber das ist dann natürlich schon erhöht, hat man eine ganz tolle Aussicht, nicht nur über unser Wildnisgebiet, sondern auch um die umgebende Landschaft. Und die Wanderwege dort führen auch durch ganz unterschiedliche Biotope und Landschaften und sind sehr, sehr schön. Also kann ich auch sehr empfehlen. Da gibt es auch verschiedene Startpunkte. Von der Bundesstraße 101 aus gibt es einen Parkplatz, von dem aus man starten kann, aber auch von den Ortschaften Felgentreu und Frankenförde.
Zum Abschluss der heutigen Folge habe ich mir wieder Michael Brombacher ins Studio eingeladen. Michael ist Chef der Europaprojekte der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt und er kennt die Arbeit der Wildnisstiftung sehr gut. Und wir sprechen über die Entwicklung der Wildnis in Brandenburg und darüber, warum das Modell ein Vorbild ist, was wirklich Nachahmer sucht. Hallo Michael.
Hallo Marco.
Ohne die ZGF gäbe es die Wildnisstiftung nicht. Das haben wir vorhin auch schon von Hajo Mader gehört. Wie arbeiten wir denn heute zusammen?
Ja, wir haben die Stiftung eigentlich von Beginn an eng begleitet, waren eben Stifter und Gründer gemeinsam mit anderen, was wir schon gehört haben. Und ganz zu Beginn gab es ja kaum hauptamtliches Personal in der Stiftung, in der Geschäftsstelle. Und das Alltagsgeschäft wurde vom Vorstand betreut und koordiniert. Ich war Teil seit 2011, seit ich bei der ZGF bin, Teil dieses Vorstandes für mehr als 10 Jahre. Der Christoph Schenk, unser Geschäftsführer, ist der Vorsitzende des höchsten Gremiums der Stiftung, des Rates. Wir unterstützen die Stiftung aber auch finanziell, haben das über mehrere Jahre getan. Und die Stiftung ist auch selbst eine Quelle der Inspiration für uns. Und ich kann mich erinnern, ich habe mal eine Exkursion organisiert für unsere Projektleiter aus dem Amazonas, aus den Projektgebieten in Afrika. Und wir sind auf die Liberosa Stiftungsflächen gegangen. Und die Reaktion, die ich dort bekommen habe von den Kolleginnen und Kollegen, war, dort können sie echte Wildnis erleben. Als hätten sie sich für Europa nicht vorgestellt.
Und das im Vergleich zu Afrika oder Südamerika, genial. Welche Rolle hat die Wildnisstiftung denn jetzt in Deutschland eingenommen?
Ja, sie war und ist das größte Einzelprojekt der ZGF in Deutschland. Also nirgendwo sind wir so lange tätig gewesen wie für oder mit der Stiftung. Die Stiftung war aber auch eine Wegbereiterin für die Übernahme von privaten Flächen oder anderen oder staatlichen Flächen für die Wildnis. Andere sind dann gefolgt, beispielsweise die Heinz-Sielmann-Stiftung, die ja eine ähnliche Geschichte hat wie die Zoologische Gesellschaft Frankfurt. Da hat auch ein Tierfilmer ja diese Stiftung gegründet und quasi mit aufgebaut. Und die Stiftung ist eine der größten privaten Wildnisflächenbesitzer oder Besitzerin und trägt damit zu den 2% Wildniszielen der Bundesregierung bei.
Das müssen wir, glaube ich, noch mal kurz erläutern. Die Weltgemeinschaft hat sich darauf verständigt, 30% der Land- und Wasserfläche bis 2030 unter Schutz zu stellen. Das ist das sogenannte 30x30-Ziel, um damit die Klimaveränderung und das Artensterben in den Griff zu bekommen. Und Deutschland hat ja wirklich noch extrem Nachholbedarf. Wir liegen gerade bei über 0,6% Wildnis der deutschen Landesfläche. Anders ausgedrückt, also Deutschlands Wildnisflächen passen hundertfach in andere große Schutzgebiete von Rang und Namen, also in die Serengeti, den Krüger Nationalpark, Yellowstone, um mal so ein paar Bekannte zu nennen. Wie müssen wir da jetzt vorgehen?
Du hast es gesagt, 0,6% der Fläche, der terrestrischen Fläche in Deutschland sind Wildnis. Das ist wenig. Wir haben da Nachholbedarf und ich finde, wir können da mehr tun. Wir haben die Möglichkeit, obwohl wir ja ein dicht besiedeltes Land sind. Wir haben allein 5% unserer Landfläche sind ja asphaltiert mit Straßen. Also wir haben mehr Straßenfläche als echte ursprüngliche Natur. Also wir sollten uns das leisten können und wir können uns das leisten. Die Zoologische Gesellschaft gemeinsam mit anderen Naturschutzverbänden hat im letzten Jahr eine Bilanzierung gemacht, um mal zu schauen, wie viel Wildnis ist denn möglich über die 2% der Bundesregierung oder des 2%-Ziels der Bundesregierung hinaus. Und man kam auf 2,5%, die man eigentlich schaffen könnte. Diese Flächen sind da. Und um das auch nochmal klarzustellen, da handelt es sich in der Regel nicht um private Flächen, sondern das sind Flächen, die in staatlichem Besitz sind, also Flächen, wo man sagen kann, ja, die Bundesregierung oder die Länder leisten sich einen Teil dieser Flächen. Es geht ja nur um wirklich winzig kleine Teile im Vergleich, aus der Nutzung zu nehmen und der Natur zu überlassen. Wir haben natürlich große Wildnisgebiete, das sind die Nationalparks. Wir haben 16 Nationalparks in Deutschland, da kann man Wildnis erleben. Das ist möglich in Deutschland, aber da ist Luft nach oben.
Jetzt läuft das bei der Wildnisstiftung ja anscheinend ganz gut. Warum findet das so wenig Nachahmer?
Zunächst mal ist eine Stiftung, das erleben wir hier in Frankfurt, wo es ja Stiftungen gibt, die mehrere hundert Jahre alt sind. Das heißt, eine Stiftung baut man nicht so von heute auf morgen auf, sondern das ist ein Projekt für die Ewigkeit. Es muss wohl überlegt sein. Und wie man ein Beispiel der Wildnisstiftung gesehen hat aus den Anfangsjahren, da braucht es eine gewisse Portion an Überzeugung, an Geld natürlich, aber auch an Mut und Durchhaltevermögen. Das muss alles zusammenkommen, um so ein Projekt zu wiederholen. Was man schon sagen kann, ist, dass die Stiftung Vorreiterin war für die Übernahme von Wildnisflächen in privaten Besitz. Auch Vorreiter, wo Naturschutzverbände ihre Egos beiseite gelegt haben, sich zusammengetan haben und gemeinsam mit der Landesregierung Brandenburg eine Stiftung aufgebaut haben. Das ist wirklich beispielgebend. Und da wird es Nachahmerinnen geben. Die Zeit wird kommen, weil das ein Erfolgsmodell ist. Man geht gemeinsam mit dem Staat, die Verbände auch gemeinsam ziehen an einem Strang, begleitet man so ein Projekt, baut es mit auf und das ist die Zukunft. Die Interessanterweise hat er die Zoologische Gesellschaft auch eine Stiftung aufgebaut in der direkten Folge, als damals die Stiftung Naturlandschaften Brandenburg, so hieß sie ja damals in der Gründung, aufgebaut wurde. Wir haben eine Förderstiftung aufgebaut, die heißt Hilfe für die bedrohte Tierwelt, und das ist eine direkte Konsequenz, wo wir selber ein Nachahmermodell geschaffen haben für uns selber, um ja eine sichere Finanzierung der Zoologischen Gesellschaft ja abzubilden. Wo es mit Sicherheit Nachahmermodelle gibt, sind große Flächen in Europa, die ehemals von Militär benutzt wurden und auch beübt wurden, wo man in Teilen nicht weiß, was man mit diesen mit Munition verseuchten Flächen macht. Wir haben auch riesige Flächen beispielsweise in der Ukraine, die mit Munition verseucht sind, die belastet sind, die man mit überschaubarem Aufwand nicht sanieren kann. Da wird die Stiftung Naturlandschaften Brandenburg oder die Wildnisstiftung und die Flächen und die Erfahrung, die man dort gesammelt hat, wird beispielgebend sein und wird Beispiele geben für diese anderen Flächen in Europa. Und nicht zu vergessen ist auch der Versuch, gerade Leberose eine Wertschöpfung für die Region zu ermöglichen. Das versucht man gerade mit der Naturwelt Leberose Heide. Das ist ein Projekt, was eben Wildnis und Regionalentwicklung vereint. Und wenn das erfolgreich ist, wird es auf jeden Fall Nachahmer finden in Europa.
Wenn wir jetzt ganz allgemein auf Deutschland blicken, wie optimistisch bist du denn, dass es da mit der Wildnis weiter vorangeht?
Wir als Naturschützer sind ja immer Optimisten, müssen das sein und stellen uns den Herausforderungen. In Deutschland ist mehr Wildnis möglich, das haben die Zahlen gezeigt, und wir engagieren uns hier gemeinsam mit anderen Naturschutzorganisationen, 21 an der Zahl, die sich zusammengeschlossen haben zur Initiative Wildnis in Deutschland. Und dort versucht man, den politischen Rückenwind für mehr Wildnis zu erzeugen, beispielsweise über eine Website, Öffentlichkeitsarbeit, indem man informiert über den Wert der Wildnis, aber auch indem ganz konkret Flächen als Wildnisgebiete unter Schutz gestellt werden. Und wir haben es gerade eben vor ein paar Wochen in den Nachrichten gesehen, das Land Nordrhein-Westfalen hat entschieden, 5000 Hektar Wald in Naturwald, in Wildnis zu überführen. Das heißt, die Erfolge gibt es auch in schwierigen Zeiten. Aber dennoch muss man sagen, in der aktuellen Weltlage treten so die Themen, die uns wichtig sind oder die uns beschäftigen, Naturschutz und Klimaschutz, in den Hintergrund. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass gerade in der Zeit des Klimawandels, den wir ja spüren, mit diesen heftigen Hitze- und auch Regenereignissen und Regenwochen, die wir momentan erleben, davor waren es Hitzewochen, das ist Wildnis und intakte Natur eigentlich unser wichtigster Alliierter. Wildnis hält viel besser das Wasser zurück als eine vom Menschen überprägte Landschaft. Die Moore speichern das Wasser, Biberbauten können Wasser zurückhalten in der Landschaft. Im Wald ist es kühler, ja, ein intakter Wald, der ist viel, viel kühler. Das merkt man, wenn man in einem heißen Sommertag von der Sonne in den Wald geht, merkt man einen Unterschied von mehreren Grad. Und ein intakter Wald, der nicht eine Monokultur darstellt, der brennt auch schlechter. Der speichert das Wasser, das sieht man oft im Totholz. Es ist feucht, da kann man mit der Hand rein und man presst das Wasser aus dem Holz auch nach mehreren Tagen oder Wochen Trockenheit. Das heißt, da wird Wasser gespeichert. Das heißt, Wildnis ist wichtig, ist unser Alliierter, und wir müssen da mehr tun. Und wir als ZGF kümmern uns um Wildnis in Deutschland, indem wir die Stiftung in Brandenburg unterstützen, aber auch in Europa. Und die großen letzten intakten Wildnisgebiete, das sind unsere Projektregionen in Europa, beispielsweise im polnischen Białowieża, an vielen Stellen der Karpaten, in der Polesie. Das ist dort, wo wir arbeiten und wo wir auch versuchen, Wildnis neu entstehen zu lassen auf Flächen, die renaturiert werden. Und das ist eben wichtig, dass wir in Deutschland und auch als Zoologische Gesellschaft, nicht nur in Europa, auch in Deutschland unsere Hausaufgaben machen. Und wie das möglich ist, das kann man eben sehen an der Arbeit der Wildnisstiftung in Brandenburg. Und natürlich stehen wir eng an der Seite der Stiftung auch für die nächsten 25 Jahre und darüber hinaus.
Na, was für ein wunderschönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Michael.
Ja, danke, Marco, für das Interview. So ein wichtiges Thema. Und mein Dank gilt auch an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, an die vielen engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stiftung, der Wildnisstiftung in Brandenburg, für ihre tolle Arbeit und dafür, dass sie so viel tolle Wildnis entstehen lassen.
25 Jahre Wildnisentwicklung. Was für eine Erfolgsgeschichte, oder? Aus den ehemaligen Militärflächen sind heute beeindruckende Rückzugsorte für Tiere und Pflanzen geworden und auch für Menschen. Die Wildnisstiftung zeigt eindrucksvoll, was möglich ist, wenn man der Natur Raum gibt. Doch so etwas entsteht nicht von selbst. Es braucht Visionen, Mut und die richtigen Menschen zur richtigen Zeit. Menschen, die zusammenkommen, um etwas Besonderes zu schaffen. Und das, was hier entstanden ist, ist mehr als ein Naturschutzprojekt. Es ist ein Aufruf an uns alle, Wege zu finden, mehr Wildnis in Deutschland zuzulassen. Denn da ist tatsächlich noch eine Menge Luft nach oben, wie ihr gehört habt. Wenn euch diese Folge neugierig gemacht hat und ihr mehr über die Projekte, die Flächen und ihre Geschichte erfahren wollt, dann schaut unbedingt auf der Website der Wildnisstiftung vorbei. Dort findet ihr spannende Infos, eindrucksvolle Bilder und Tipps für euren eigenen Ausflug ins Abenteuer Wildnis. Die Adresse findet ihr natürlich in unseren Shownotes. Denn das Beste ist, diese außergewöhnlichen Landschaften lassen sich nicht nur bestaunen, sondern auch hautnah erleben. Übrigens auch mit Hund, wie Antje mir nach meiner Aufzeichnung noch verraten hat. Also, raus ins Grüne, rein ins Abenteuer und bis zur nächsten Folge. Ich bin Marco Dinter und das war's für heute mit Hinter dem Zoo geht's weiter.